einfacher Psalm, nicht wahr? Man darf ihn schon als Kind auswendig lernen. Man versteht ihn, sehr einfach formuliert. Er darf uns begleiten durch das ganze Leben. Und er ist Thema gewesen so vieler Lieder. Ich weiß nicht, wie viele Lieder es gibt, die Psalm 23 vertont haben. Wir sind dankbar für die Sänger, dass sie uns wieder an diesen Hirten, der uns bis ins Haus des Herrn führen wird, besungen haben. Heute Morgen wollen wir Fortsetzung machen mit dem Philipperbrief. Jedes Buch der Bibel ist wie ein Haus, wo Gottes Waren aufgespeichert sind. Vorratskammer. Wenn wir uns an den Tisch setzen, wie reichlich er auch bedeckt ist, es ist nicht das Ziel, alles aufzuessen, was im Haus ist, sämtliche Vorratskammer zu leeren, sondern es ist unser Wunsch, uns satt zu essen. Und wenn wir uns in den Vorratskammer des Philipperbriefes begeben haben, dann war es nicht von Anfang an mein Begehren, diese Kammer zu leeren, hier schon in Gifhorn, sondern um uns etwas mitzugeben durch die Gnade des Herrn, wodurch wir satt werden und mit dem wir weiter unseren Weg gehen können. Solche Gottesdienste, wie wir sie jetzt erleben, sind unbeschreiblich wichtig. Gott gibt uns auf so mancherlei Art und Weise durch Lied, Gebet, Lesen des Wortes, Gedicht und dann Verkündigung, Auslegung des Wortes Gottes. Er gibt uns so vieles mit, wovon wir zehren können. Wir müssen nicht alles mitnehmen. Man muss auch nicht die ganze Predigt, die geliefert wird, auswendig lernen und mitnehmen. Aber der eine nimmt dieses Stück mit, der andere greift zum Obst, der andere nimmt sich eine Scheibe Brot, jeder nimmt etwas vom Tisch des Herrn mit nach Hause und darf das bedenken und umsetzen. Vor allem aber brauchen wir immer wieder die Vergebung, woran wir heute Morgen wieder erinnert wurden. Aber wenn wir die Vergebung haben, dann kann Gott weiterwirken und alles Weitere in Ordnung bringen, was der Gichtbrüchige brauchte, der Gelähmte. Das war zuerst das Erlassen oder die Erlassung seiner Schuld. Das war der Grund für seine Not. Gott hatte ihm diese Not geschickt, weil er sich verschuldet hatte an ihm. Und Jesus wusste, das war es, was er zuallererst brauchte. Und dann hat er ihm schon vor dem Kreuz, aber im Blick auf sein Kreuz, wo er die Schuld dieses Mannes einmal tragen sollte, im Blick darauf, hat er ihm seine ganze Schuld erlassen, ohne Opfer, ohne Schaf, ohne Ziege, weil Jesus das Opferlamm sein sollte. Das hatte Johannes der Täufer schon angekündigt. Und das darf er diesem Mann sagen. Dir sind deine Sünden vergeben, erlassen. Und dann war es ein kleines, noch weiter zu fahren, und zu sagen, steh auf. Und ich hoffe, dass während wir sitzen, Gott hier und da Reinigung vornehmen darf, sodass wir anschließend sein Wort hören dürfen und sagen, wenn er sagt, jetzt steh auf, jetzt geh nach Hause, nimm mit, was du bei mir bekommen hast. Und er geht dann mit, begleitet uns, wie die Mädchen gesungen haben, alles, was ich bin, habe, das kommt von meinem Vater und er schenkt das gern. Schöne Worte, die wir immer wieder hören dürfen. Ja, das Bibelwort bringt Licht, wie der Chor sang. habe mich so gefreut über die verschiedenen Beiträge. Und ich freue mich, dass man sich Zeit nimmt, vor Gottes Angesicht zu weilen. Viele Gottesdienste heute sind sehr kurz geworden. Aber ich bin so dankbar, dass man in euren Kreisen sich noch Zeit nimmt, wenn man zu ihm kommt. Übrigens, dieser Begriff zu ihm kommen, immer wieder hört man ihn im Gebet. Wir kommen heute zu dir. Wisst ihr, wo der herkommt? Lest einmal 1. Petrus Kapitel 2 in einer guten Übersetzung. Vers 1 ist einleitend. Der Weg muss gebahnt werden. Das sagt der Apostel dort. Verschiedenes, das dazwischen kommen könnte, muss aus dem Weg geräumt werden. Und dann Vers 2. Zu ihm kommend. Zu einem Stein. Und das ist Vers 3 vielleicht. Gottes Wort, Vers 2, ist wie Milch. Aber wir kommen dann zu ihm. Immer wieder. Darin besteht das Christenleben, das Glaubensleben. Wir gehen zusammen mit dem Herrn, wir wandeln zusammen und dennoch kommen wir zu ihm mit allem, das wir an Belastung haben, Bedürfnis. Und dann beschenkt er. Wir kommen, er beschenkt, wir kommen, er beschenkt. So gehen wir miteinander durch diese Bewährungszeit. Das heißt aber nicht nur bitten, wenn wir kommen, sondern auch Dank bringen. Und da lehrt uns der Apostel Paulus, wie das geschehen kann. Die Verse, die wir uns jetzt anschauen wollen, finde ich höchst wichtig. Ich habe sie schon lange immer wieder bedacht. Und gestern Nacht habe ich noch einmal mich mit Vers 7 beschäftigt, denn dieser Vers 7 ist wirklich ein Rätsel, was die Formulierung betrifft. Und Übersetzer tun sich etwas schwer mit der Übersetzung. Der eine meint, es könnte so gesagt werden im Deutschen, der andere so. Ich habe mich gefragt, was der Apostel Paulus wirklich sagen will. Und dann betet man, Herr, tu mir die Augen auf. Denn was die Ausleger in Büchern festgehalten haben, muss ja nicht das letzte Wort sein. Und so oft, wenn ich zu solchen Auslegungen greife, finde ich nicht, was ich brauche. Es sind alles Menschen gewesen. Menschen mit begrenztem Geist, denen Gott auch nur so und so viel schenkte. Und manchmal haben sie das Falsche hingeschrieben, das Verkehrte. Jetzt müssen wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, immer wieder von Neuem anfangen. Und es ist gut, dass wir das Wort Gottes in verschiedenen Übersetzungen haben, damit wir noch einmal nachlesen können, was steht da denn eigentlich geschrieben? Denn davon leben wir ja. Ich muss also wissen, was dort geschrieben steht. Denn das ist es, was der Herr mir sagen will. Oder sagt eigentlich. Und dann ist mir aufgegangen, dass die Verse 3 bis 8, Verse 1 und 2 sind Gruß in Philippa 1, aber die Verse 3 bis 8 sind ein Guss. Und in diesem Guss, in diesen Versen 3 bis 8, haben wir zwei Elemente ganz besonders. Um diese zwei Stützen oder Pfeiler kreisen die Gedanken, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Es ist Persönliches an Material, aber sehr wesentlich. Paulus zeigt hier am Beispiel seines eigenen Tuns, wie man mit Gott Gemeinschaft hat. Und zwar vermengt er hier auf ideale Weise Dank und Bitte, Bitte und Dank. Davon spricht er auch in Kapitel 4. Bei allem Darbringen unserer Bedürfnisse, unserer Wünsche vor dem Herrn, sollen wir nicht vergessen zu danken. Und hier zeigt er das an seinem eigenen Beispiel. Ich danke meinem Gott. Während ich bete oder besser flehe. Es hat im Griechischen, das Neue Testament wurde zunächst in Griechisch geschrieben, und in dieser Sprache hat es mehrere Wörter, die man für das Gebet gebrauchen kann. Und es ist ein schönes Bibelstudium, sich einmal die verschiedenen Wörter näher anzuschauen. Das Wort Bitten oder Gebet ist das allgemeine Wort. Im Griechischen kann dafür aber auch das allgemeine Wort Verneigen gebraucht werden. Man verneigt sich vor dem Herrn, kommt als Untertan. Aber Bitten oder Gebet ist ein sehr allgemeiner Ausdruck für diese Begegnung mit unserem Herrn. Und dann hat es andere Wörter. Zum Beispiel ein Wort, das von Abhängigkeit spricht. Es ist ein Wort, das hier und da im Neuen Testament verwendet wird, wenn man vom ernsten Gebet spricht. Wenn Paulus zum Beispiel mit Nachdruck sagen will, dass wir wirklich beten sollen, dann kann er dieses Wort gebrauchen, das wir sehr schön im Deutschen mit flehen zum Ausdruck bringen können. Das griechische Wort für flehen heißt, ich bitte, weil ich ganz von dir abhängig bin. Ein Flehen in diesem Bewusstsein, Herr, es geschieht nichts und ich vermag nichts und es wird nichts geschehen, wenn du jetzt nicht handelst. Wir flehen zu ihm in dem Bewusstsein vollkommener Abhängigkeit von ihm. Abhängig sind wir ja, weil wir seine Geschöpfe sind und zweitens, weil er uns erkauft, erlöst hat. Und weil wir uns hingegeben haben. Aus mehrfachem Grunde gehören wir ihm, sind wir seine Leibeigenen. Und so fleht Paulus. Aber bei allem diesem Flehen vergisst er nicht das Danken. Zwischendurch in seinem Gebet kommt er auch zum Dank. Und der Psalmist hatte schon im Alten Testament gesagt, das ist der Weg, auf dem der Herr sein Heil schickt. Wenn man nicht nur bittet, sondern auch dankt, dann kann der Herr neue Gebete erhören. Befassen wir uns etwas näher mit diesen Worten. Vers 3. Da sagt der Apostel Paulus, wie er Anteil nimmt an dem Ergehen in Philippi. Er tut das in Form von Gebet. Dieses Gebet ist Dank und Fürbitte. Und er wird dann später sie Anteil haben lassen an seinem Ergehen in Rom. Zunächst also interessiert er sich für ihre Anliegen. Es geziemt sich, dass sie zuerst kommen. Und dann lädt er sie gleichsam ab Vers 13 wohl ein. Jetzt werde ich euch mitteilen, wie es mir hier in Rom ergeht und lässt sie Anteil haben an seinem Ergehen. Also Vers 3, er sagt zunächst, wem sein Gebet und sein Dank gilt. Ich danke meinem Gott. Und da fällt dem Bibelleser sofort auf, dass hier ein Pronomen, ein Fürwort, das für einen Substantiv gebraucht wird, dass hier ein Wort steht, das normalerweise nicht dasteht, wenn man zu Gott betet. Normalerweise würde man sagen, ich bete zu Gott oder ich flehe zu ihm oder ich danke Gott oder ich danke dem Herrn Jesus und so weiter. Aber jetzt sagt Paulus, ich danke meinem Gott. Und wenn er schon meinem sagt, dieses Fürwort gebraucht, warum sagt er denn nicht eurem Gott oder unserem Gott? Das hätte er durchaus tun können. Es hat also seine Bewandtnis, seinen Grund. Wenn er sagt, ich danke meinem Gott, nicht, dass er nur ihm gehören würde, denn er befasst sich ja jetzt mit dem Ergehen in Philippi. Er zeigt sein Interesse an dem, was sie angeht. Er ist nicht selbstsüchtig. Und doch sagt er, ich danke meinem Gott. Warum? Weil er zuerst zu diesem Gott gebetet hatte. Das wird er gleich mitteilen. Ich habe, bevor ich diesen Brief schrieb, für euch gebetet. Mit diesem Gott, den ich meinen Gott nenne, habe ich schon sehr viel erlebt. Ich kenne ihn persönlich. Und zu diesem meinem Gott, zu dem ich so oft gekommen bin, bin ich auch gekommen mit eurer Not. Und er erhört, wenn ich zu ihm komme. Er ist mein Freund. Und jetzt darf ich euch mitteilen, dass wenn ich zu meinem Gott gekommen bin und er erhört hat, will ich ihm jetzt auch danken. Das tue ich in dieser Schrift vor euren Augen, wenn ihr das liest. Ich danke meinem Gott. Und so lernen die Philipper am Beispiel des Paulus, wie sie es machen sollen. Auch sie sollen immer wieder zu Gott kommen, aber sie sollen zu einem Gott kommen, den sie kennen und den sie als ihren Hirten, der Herr ist mein Hirte, den sie als ihren Gott immer wieder erleben, der ihre Sünden vergeben hat, der ihr Heiland ist. Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein Gott, Gott ist mein Hirte. Wenn das Christentum, die Botschaft der Bibel, nicht so in meinem Leben zum Ausdruck kommt, dann bin ich nicht, dann gehöre ich nicht zu den Seinigen Gottes. Dann stehe ich außerhalb. Wer zum Volk Gottes gehört, zur Gemeinde Gottes, zu den Seinigen, der ist zusammen mit jedem anderen in dieser Schar jemand, der sagen kann, mein Gott. Wie Thomas, mein Herr und mein Gott. Ein wunderbares Zeugnis. Schade, dass es nicht früher kam, aber es kam nicht zu spät. Und Jesus anerkennt es. Und wir lernen heute, wie wir zu unserem Herrn kommen dürfen. Mein Herr, mein Gott. Schließlich wird jeder von uns einmal ganz alleine vor Gott stehen und sich Rechenschaft geben müssen für das Leben, das er uns geschenkt hat und wie wir es verlebt haben. Er wird dann tatsächlich unser Gott sein. Aber die Frage ist, wird er nur unser Richter sein oder auch unser Retter? Wo werden wir dann hinkommen? Es prüfe ein jeder sich heute Morgen. Kannst du vom Gott des Apostels Paulus, vom Gott des Herrn Jesus Christus sagen, er ist mein Gott. Er ist mein Eigentum geworden. Mit dem Dichter der Klagelieder. Er ist mein Teil, mein Los, meine Substanz, mein Wesen geworden. Dann kann man durch die tiefste Not hindurchgehen, wenn man meint, von Gott fallen gelassen zu sein. Aber unten waren die ewigen Arme, die uns auffingen und die dann uns weitertragen können. Es liegt sehr viel in diesem kurzen Wort, ich danke meinem Gott. Zweitens, Er sagt uns, wann er seinen Dank ausrichtet. Vers 3 und 4 Anfang. Ich danke meinem Gott bei allem Gedenken an euch. Was heißt das, bei allem Gedenken an euch? Lesen wir weiter. Vers 4. Alle Zeit, in allem meinem, hier kommt wieder dieses Wort, Flehen, starkes Beten für euch alle. Dieses alle ist übrigens wichtig. Da waren Leute, Geschwister in Philippi, die hatten ihre Schwierigkeiten. Und Paulus hatte das zu Ohren bekommen. Und als Hirte fängt er an zu beten für sie. Aber er kann nicht nur für jeden beten oder darf das nicht nur, sondern er kommt dazu, dass er auch für jeden dankt, auch für die Euodia, Kapitel 4, Vers 2, und für die Syntyche, für die Ältesten, für die Diakonen, für alle in Philippi, für das Mädchen, das von den Dämonen frei wurde, für den Kerkermeister und seine Familie. Er denkt an jeden und betet für jeden und kommt zum Dank für jeden, mein Bruder, meine Schwester. Bist du schon dahin gekommen, dass du für jeden in dieser Gemeinde beten konntest? Oder fiel es dir schwer, für den einen oder anderen zu flehen von ganzem Herzen? Bist du dahin gekommen, wo du für jeden ohne Ausnahme dankbar bist? Oder gibt es Geschwister oder den einen oder den anderen in dieser Gemeinde, von dem du lieber hättest, er wäre nicht da und du müsstest ihm nicht begegnen? Du würdest ihm lieber aus dem Wege gehen. Paulus sagt, ich habe gelernt, auch das steht im Philipperbrief, in jeder Lage, in der ich mich befinde, zufrieden zu sein. Jeder Christ, der mir in den Weg geschickt wird, ist für mich ein Geschenk, auch wenn er schwierig ist. Denn durch diese Begegnung will der Herr mir etwas schenken, wovon die Mädchen gesungen haben. Das Gefäß, die Hand, mit der Gott beschenkt, darf uns nie stören. In diesem Gefäß ist nur Gutes. Und Paulus hat gelernt, ich danke meinem Gott für euch alle. Wenn ich für euch bete, ja, dann ist es leichter zu danken, wenn man zuerst für sie betet. Denn dann weiß man, kann der Herr auch dort ändern, wo es ja für mich so schwierig geworden ist. Nur muss ich jede Zeit bereit sein, zu warten auf die Erhörung. Es kann sein, dass der Herr mich weiter in der Schule mit einer solchen Person halten will. Wann der Herr also erhört, das wollen wir ihm überlassen. Ich danke meinem Gott bei allem Gedenken an euch. Was immer ihm in den Sinn kommt, wenn er an diese Personen denkt, wenn sie bildhaft sich vor ihm stellen in der Erinnerung, was immer da an Störhaftem sein könnte, hindert ihn nicht daran, bei diesem Gedenken gleich auch Gott danken zu können. Das sind wichtige Worte, nicht wahr? Gewichtige Worte. Ich danke meinem Gott bei allem Gedenken an euch. Alle Zeit, er betont das. Aber in diesem Gedenken, in diesem alle Zeit, liegt auch dieses Flehen. Während er fleht, während er denkt, sich erinnert, dankt er. Ein schönes Gemisch. Sie kommen ihm in den Sinn, er fleht für sie, er dankt. Alles ist ein Guss, eine Suppe. Wir lesen weiter. Verwandt mit diesem Dank ist seine Freude am Gebet. So oft seufzen wir in unserem Gebet. Der Herr hat mich dabei ertappt, vor kurzer Zeit. Man kommt in eine Schwierigkeit, in die Enge hinein, und dann seufzt man, o Herr, man möchte am liebsten, dass diese Situation sich sofort ändern möchte. Und wenn ich dann Gottes Wort lese, wie diesen Text, und lese, Paulus dankt gerade in einer solchen Situation, dann sage ich mir, halt, das musst du auch tun. Und das kannst du tun. Also los. Danken, während man Not hat, während man Grund hat, Anlass hat zu flehen. Gleich danken. Bei allem Flehen und dann noch mit Freuden. Meine Frau durfte eine andere zum Herrn führen, das heißt, der Anlass dafür sein, dass sie zum Herrn kam. Sie zeigte ihr, wie das geschehen konnte, was sie tun sollte, schickte sie nach Hause. Und dort fing sie dann an, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Da war schon einiges, das in Ordnung zu bringen war. Aber sie hatte einen sehr schwierigen Mann. Das war eigentlich der Grund, weshalb sie in so großer Not war. Meine Frau hatte sie gesehen auf der Straße. Diese Frau machte sehr erfreuliche Fortschritte im Glauben. Und meine Frau und sie wurden enge Freunde und haben zusammen gebetet und gefleht für ihren Mann. Dieser Mann war furchtbar schwierig, sehr gescheit, sehr klug, aber umso schlimmer in seiner Bosheit, hat sie betrogen und so weiter. Diese Frau kam dazu, dass sie nicht nur ihren Mann erduldete, sondern in ihrer Not froh werden konnte. Das hat uns sehr beeindruckt. Da darf man sich fragen, ich muss mich fragen, kann ich wirklich froh werden in der Not, die mir Anlass gibt, zu flehen um Hilfe? Bin ich dankbar dafür, dass ich einen Gott habe, von dem ich sagen kann, er weiß, in welcher Lage ich bin? Wir haben ja davon gesungen, er weiß. Er weiß genau, er hat es geschickt und zu seiner Zeit wird er Abhilfe schicken. Inzwischen wird er aber auch Durchhilfe geben. Wenn wir unseren Gott so kennengelernt haben, dann besteht die Möglichkeit, dass durch seinen Geist, der die Quelle der Freude ist, durch seine Gnade solche Freude in uns als Frucht Jesu Christi, das ist ein Ausdruck, den Paulus in Philipper 1 gebraucht später, erwachsen kann. Das wächst. Sie ist nicht von vornherein schon übersprudelnd, aber sie kann zur übersprudelnden Freude werden. Das ist Sieg. Wenn man in der Not zur Freude über den Herrn kommt. Vielleicht sind das Gedanken, die wir noch nicht aus der Erfahrung kennen. Nehmen wir sie dann mit als ein Ziel, zu dem der Herr uns, jeden von uns, führen möchte, jung oder alt. Also der Apostel Paulus freut sich, wenn er betet, wenn er über Not betet, und diese Freude darf ihn auch zum Dank führen. Ich tue das Flehen mit Freude, sagt er. Viertens, Er teilt im Weiteren mit, was zu seinem Dank Anlass gibt. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Ich danke meinem Gott bei allem Gedenken an euch, wenn ich für euch flehe, tue dieses Flehen mit Freude, wegen eurer Gemeinschaft. Anlass zu diesem Dank ist eure Gemeinschaft für die gute Botschaft. Vom ersten Tage bis jetzt, das ist Vers 5, Vers 6 heißt es, dabei bin ich von eben diesem überzeugt, dass der, der unter euch ein gutes Werk anfing, es ganz zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. Die Sätze, die die Schreiber der Heiligen Schrift gebrauchen, sind manchmal ziemlich verwickelt. Wisst ihr, wir halten uns manchmal für recht fortgeschritten. Mit uns begann die Kultur, nicht wahr? Aber bedenken wir einmal. Ich weiß nicht, welche Übersetzung du dabei hast, aber auch in der Luther-Übersetzung sind manche Sätze vom Grundtext her aufgeteilt, sodass es leichter ist für dich mitzukriegen, was gesagt wird. Es gibt sehr lange Sätze in der Heiligen Schrift. Die Verse 3 bis 8 meines Wissens sind praktisch ein Satz. Epheser Kapitel 1, 3 bis 14, ein Satz. Im ersten Petrusbrief, ein Satz, der beginnt vielleicht, glaube ich, 2 Vers 11 da in der Gegend. Und wenn ich mich nicht irre, geht er hinüber in Kapitel 3 hinein, immer weiter, immer weiter. Und da hältst du den Atem an und du fragst dich, wie wird das überhaupt enden? In der deutschen Übersetzung ist das aufgeteilt. In unserer Übersetzung, die wir bald herausbringen wollen, werden diese Sätze bewahrt. Mit einigen Hilfen, sprachlichen Hilfen und Punkthilfen können wir noch anzeigen, zum Beispiel Komma oder Semikolon oder das heißt Punktkomma oder Gedankenstrich, vielleicht noch Klammer, können wir anzeigen, dass hier ein Gedanke eingeschoben ist. Aber man soll merken, hier beginnt der Satz und hier kommt er zu Ende. Damit man einmal die Heilige Schrift so studieren oder so zu erforschen lernt, wie sie eigentlich da steht. Dieser Gedanke ist mir eine Hilfe gewesen beim Verständnis dieser Verse. Ich hatte selbst diesen Satz aufgeteilt und merkte, gerade das war mir ein Hindernis im Verständnis von Vers 7. Denn Vers 7 scheint zurückzugehen auf Vers 3. Ich darf nicht vergessen, wenn ich Vers 7 und 8 lese, ich bin immer noch beim Apostel Paulus, wo er fleht und dankt für die Philipper. Also, Paulus dankt hier für die Gemeinschaft in der Gemeinde Philippi. Was ist das für eine Gemeinschaft? Was ist überhaupt Gemeinschaft? In unserer Gemeinde in Kelowna, in British Columbia, in Kanada, hat man den Bau aufgeteilt in zwei Haupträume. Dazwischen ist das Foyer. Der Hauptsaal, das ist der Saal, wo man die Gottesdienste abhält. Und da versucht man sich in korrekter Weise zu verhalten. Und dann geht man durch das Foyer zu einem anderen Saal und den nennt man den Gemeinschaftssaal. Und ich habe mich gefragt, warum? Hat man denn nicht hier Gemeinschaft im Hauptsaal? Wieso ist das ein Gemeinschaftssaal im Gegensatz zu dem anderen? Dabei meint man, dass in diesem Saal andere Anlässe abgehalten werden, bei denen man sich etwas gelockerter verhält, zum Beispiel beim Essen, oder man übt dort, oder wenn es zu Weihnachten kommt, hat man dort Anlässe, die eher gesellschaftlicher Art sind, immer noch geistlich, aber eher auch etwas aufgelockerter. Und das nennt man Gemeinschaft. Was ist denn Gemeinschaft wirklich? Ich hatte einmal einen Studenten, das war, glaube ich, im ersten Jahr meiner Zeit an der Hochschule. Und er teilte mit, ich habe mich versucht zu üben darin, so zu beten, wie die Schrift es tut, wie es in der Schrift lautet. Diese Redewendungen möchte ich mir aneignen. Sehr gut. Der Herr hat diesen jungen Mann gesegnet. Er wurde zu einem gesegneten Missionar und heute zu einem Missionsleiter. Wir sollten lernen, so zu reden, wie die Schrift spricht. Gottes Sprache ihm nachsprechen lernen. Das muss nicht immer so sein, aber wir sollten Gottes Gedanken lernen, nachzudenken. Es ist etwas Schönes. Ich habe solche Leute kennengelernt und gehört, die immer wieder in ihrem Gespräch, in dem, was sie sagen, so Teile des Wortes Gottes einflechten. Ihre Sätze sind zum Teil Zitat. Das bauen sie so ein. Das tun übrigens auch die Schreiber des Neuen Testamentes. Sie flechten Formulierungen, Redewendungen aus dem Alten Testament in das, was sie sagen, zu sagen haben, ein. Sehr schön. Überhaupt sollten wir lernen, jedes Wort zu verstehen, so wie die Schrift es verstanden haben will. Gemeinschaft ist das, was wir gemein haben oder gemeinsam. Dieses Haus haben die, die zu dieser Gemeinde zählen, gemeinsam. Das ist ein Gegenstand eurer Gemeinschaft. Die Gottesdienste habt ihr gemeinsam. Man beteiligt sich, jeder fühlt sich berechtigt, reinzukommen. Der eine darf dies machen, der andere das. Das ist gemeinsam. Der Gottesdienst ist Gemeinschaft. Man hat ihn in der Gestaltung gemeinsam. Wir sind zusammen gewesen, vielleicht war es ein geselliger Abend, aber wir wollen nicht ohne Gebet auseinandergehen. Und dann beten wir dieses Gebet, auch wenn nur einer spricht, haben wir gemeinsam. Jeder darf es zu seinem Gebet machen. So lehrt uns Paulus in 1. Korinther 14. Weshalb man dann auch Amen sagt, das heißt, so ist es und so sei es. Was der andere tut, darf ich mir zu eigen machen. Singt der Chor ein Lied, versuche ich zu hören auf die Worte und dann mache ich sie mir zu eigen. Höre ich im ersten Teil des Gottesdienstes eine kurze Wortauslegung, höre ich zu und versuche, mir das zu eigen zu machen. Das ist mein. Wie wir am ersten Abend sagten, man ergreift diesen Samen und hält ihn fest, damit der Feind ihn nicht wegraffen kann. Gemeinschaft ist das, was wir zusammen haben. Was hatte nun Paulus mit den Philippern zusammen? Was hatten sie zusammen mit dem Apostel Paulus? Nun, das war der Herr Jesus. Und das war die Arbeit für den Herrn Jesus. Hier denkt Paulus an eine Art von Gemeinschaft in ganz besonderer Weise. Und das kommt mit dem griechischen, mit der Präposition, also mit einem kleinen grammatischen Wort zum Ausdruck, zu oder hinein oder hin oder im Blick auf. Das Wort kann verschieden übersetzt werden. Es kann auch mit für übersetzt werden. Hier wohl am besten mit für. Ich danke für eure Gemeinschaft für das Evangelium. So sprechen wir nicht, nicht wahr? Wir sprechen nicht von einer Gemeinschaft für das Evangelium. Das ist uns ein bisschen fremd. Aber lassen wir es einmal so stehen. Ich wüsste nicht, wie man es besser sagen könnte. Ich muss mich jetzt also an dieser etwas fremden Formulierung gewöhnen und mich fragen, was meint denn der Apostel Paulus mit solch einer Wendung, die für uns im Deutschen nicht ganz so heimatlich ist. Eine Gemeinschaft führe das Evangelium hin zum Evangelium. Eine Gemeinschaft aus dem Evangelium, mit dem Evangelium, das kennen wir. Aber für das Evangelium, ja. Zur Förderung des Evangeliums kann man vielleicht sagen. Aber nicht zu schnell zur Förderung sagen, sondern es schließt mehreres ein. Alles in dieser Gemeinschaft geschieht zugunsten des Evangeliums. Aber was ist Evangelium? Evangelion, griechisch. Was ist das? Einige sagen frohe Botschaft. Nun, die Botschaft selbst ist nicht froh, aber sie macht froh. Sie ist eine frohmachende Botschaft. Sie ist eine erfreuliche Botschaft. Das Wort besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ganz kurz, zwei Buchstaben. E, Ü oder EV im Deutschen mit einem V geschrieben, F. Evangelium. Der zweite Teil, Angelium. Angelos. Kennt ihr ein deutsches Wort, das ähnlich klingt? Engel. Angelos ist der Bote. Und wenn es ein himmlischer Bote ist, nennen wir ihn einen Engel. Angelium, Botschaft. Evangelium, gute Botschaft. Die Vorsilbe bedeutet eigentlich gut. Im Sinne von frohmachend schon. Diese Botschaft, die uns zum Heil geführt hat, ist eine gute Botschaft. Sie ist gut, weil sie vom Himmel kam, von Gott kam. Sie ist gut, weil sie von Jesus spricht, der nur gut ist. Sie ist gut, weil sie uns gut macht, die wir böse sind von zu Hause aus. Die Botschaft, die wir jeden Sonntag hören, mit der wir uns täglich beschäftigen, in der wir stehen und für die wir leben, ist eine gute Botschaft. Was täten wir, wenn wir sie nicht hätten? Sie ist unser Licht. Und jetzt sagt Paulus, wir sind gemeinsam dabei und ihr habt vom ersten Tage an das demonstriert, zum Ausdruck gebracht, dass ihr dabei seid. Das heißt, sobald sie diese Botschaft hörten, ihr Glauben schenkten, sie annahmen und sich bekehrten und zu Kindern Gottes werden durften, waren sie für die Botschaft da. Sie saßen sich nicht dann hin und drehten die Daumen umeinander fortan, sondern sie waren sofort tätig. Sie ehrten diese Botschaft, sie hielten sie in Ehren, sie befassten sich mit dieser Botschaft, sie waren Zeugen für diese Botschaft, teilten sie anderen mit. Sie hatten also gemeinsam diese Botschaft und zusammen waren sie für diese Botschaft da. Das macht dem Apostel Paulus, der diese Botschaft dorthin brachte, ungemein Freude. Ich danke meinem Gott, wenn ich für euch bete und an euch denke, für diese Gemeinschaft, die ich mit euch kenne, eine Gemeinschaft für das Evangelium, für die gute Botschaft. Und jetzt fügt er etwas an, der Satz ist nicht zu Ende. Wenn ich das tue, wenn ich an euch denke, für euch bete, für euch danke, besonders denke an diese Gemeinschaft, diese Tätigkeit für das Evangelium, dann kommt mir etwas in den Sinn. Eine Überzeugung. Das ist gleichsam ein Grund oder ein Boden, der ihn trägt in allem diesem flehen zu Gott und danken. Und das ist dieser: Ich bin überzeugt, Vers 6, von eben diesem. Es ist ihm wichtig, dass der, der unter euch ein gutes Werk anfing, es ganz zum Ziel bringen wird. Ein schöner Vers, der leider oft missbraucht worden ist, weil er, ich denke, nicht richtig verstanden war. Und was nicht richtig verstanden worden ist, ist nicht verstanden worden. Vers 6 will uns nicht mitteilen, dass jemand, der sich einmal bekehrt hat, nie abfallen wird, sondern unbedingt auch in den Himmel kommen wird mit der Zeit. Das ist, was man normalerweise oder sehr oft mit diesem Vers besagen will. Ich bin überzeugt, dass der in jedem von euch ein gutes Werk anfing, der wird auch dafür sorgen, dass das so bleibt, bis ihr in den Himmel kommt. Ein lutherischer Pfarrer, ein Lehrer des Wortes Gottes, den Gott reichlich gebraucht hat in den Vereinigten Staaten seiner Zeit, im ersten Teil des 20. Jahrhunderts, namens Lenski, er macht darauf aufmerksam, dass wir hier einen Zusammenhang haben. Das Vers 6 gehört zu den Versen vorhin. Was ist dieses gute Werk überhaupt? Wieder müssen wir stehen bleiben und uns fragen, was ist das, was ich hier lese? Werk ist ein deutsches Wort, das verstehe ich ohne weiteres. Was ein VW-Werk ist, das weiß ich. Ja. Aber was ist ein Werk Gottes? Und was ist das gute Werk Gottes? Und was ist das gute Werk Gottes, das Gott in Philippi tat? Ist das nur die Bekehrung eines jeden? Gehen wir zurück zu Vers 3. Bei allem Denken vom ersten Tage an bis zum jetzigen Tag und dann bis zum Tag Jesu Christi. 3 Tage. Der Tag des Anfangs, der jetzige Tag und der Tag Jesu Christi, der ihm gehört, an dem Jesus in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz offenbart wird. Das ist ein Tag, der Tag ist, der Jesus gehört, ganz ihm. Und alle Welt wird auf ihn ausgerichtet sein. Das ist ein Tag, wo niemand ihn übersehen darf. Und wenn der Tag kommt, sagt Paulus, kann Gott sein Werk, das er damals in Philippi begann, als er nach Philippi kam, kann das Werk ans Ziel gebracht werden. Wie? In der Auferstehung? Dann kommt die Vollendung. Dann sind wir am Ziel. Dort hat Gott auch noch einiges zu tun an uns. 1. Johannes Kapitel 3. Wir wissen, wenn wir ihn sehen, werden wir so sein, wie er ist. Ohne Sünde um uns her, wir selbst verherrlicht, unsere Umwelt nur Herrlichkeit. An diesem Ziel werden wir angekommen sein. Das Werk, das Gott begann, das war das Werk der Verkündigung des Evangeliums in Philippi, wodurch zunächst die Lydia zum Glauben kam und dann andere, wie dieses Mädchen, die Wahrsagerin und der Kerkermeister mit seiner Familie. Und es waren andere, die zum Glauben kamen. Die Euodia kam zum Glauben, die Syntyche. Wie groß die Gemeinde war, die Schar der Christen, wissen wir nicht. Aber Gott hatte ein Werk unter ihnen begonnen und sie waren in der Gemeinschaft an diesem Werk und dieses Werk am Evangelium, davon ist Paulus überzeugt, wird er ans Ziel bringen. Vielleicht ist bei einem dem anderen, wenn er das so hört, immer noch ein Fragezeichen. Bei mir ist es so. Ich befrage immer noch, was heißt das aber für den Einzelnen? Nehmen wir ein anderes Beispiel. In Jesaja 55, glaube ich, ist es, lesen wir davon, dass Gottes Wort hinausgeht und nicht leer zurückkommt. Stimmt das? Wir sagen ja, weil wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Nicht notwendigerweise aus Erfahrung. Das heißt, wir finden es schwer zu sagen, dass in dem und dem Fall Gottes Wort nicht leer zurückkam. Ihr habt wohl, ich nehme an, manch eine Evangelisation hier in diesem Saal durchgeführt. Das Wort Gottes wurde hier verkündet. Kam jeder Unbekehrte, der unter das Wort kam, zum Glauben? Nein, das wisst ihr. Kam das Wort Gottes denn leer zurück bei dem, der hinausging und sich weigerte, die Knie vor Jesus zu beugen? Nein. 2. Korinther, Kapitel 2. Paulus weiß um diese Not und er leidet darunter. Er verkündet, aber er weiß, die Botschaft des Christus wird teilen. Menschen müssen mit Jesus konfrontiert werden. Das geschieht in der Botschaft. Jesus ist in der Botschaft und wenn sie weitergegeben wird, ist der, der es zu Ohren bekommt, vor Jesus gestellt. Und jetzt ist er verpflichtet, er kann nicht anders. Er muss Ja oder Nein sagen. Bisher war er unbetroffen. Aber jetzt ist er dran. Er kann nicht mehr weg, er hat's gehört. Und er muss Ja oder Nein sagen. Das heißt, dieses Wort richtet hier etwas aus. Es ist wie ein Schwert. Es ist wie ein Licht, das hineinleuchtet in das Herz, aufdeckt. Und es tut seinen Dienst. Und Paulus sagt, den einen sind wir ein Duft zum Tode. Und weil ich ihnen das Evangelium gesagt habe, gehen sie verloren. An dieser Botschaft haben sie entschieden, nicht ihr Leben Jesus auszuliefern. Das macht ihm natürlich Not. Aber er weiß, so ist es. Das Wort kommt nie leer zurück. Auch das ist ein gutes Werk Gottes. Er gibt jedem eine Gelegenheit. Gott will, dass jedermann gerettet werde. Warum wollt ihr sterben, ruft er durch den Propheten. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Deshalb wartet er mit seiner Wiederkunft. Er gibt Zeit und Gelegenheit zur Buße, zur Umkehr. Das gute Werk, das Gott in Philippi begonnen hatte, war nicht nur ein Werk an denen, die zum Glauben kamen, sondern es war überall ein gutes Werk, wo Menschen unter den Schall dieses Wortes kamen. Und dieses Werk, das Gott begonnen hat in dieser Stadt, wird Gott zum Ziel führen. Verfolgen wir diesen Gedanken ein wenig. Bei denen, die verloren gehen. Es kann sein, dass sie sich dennoch damit befassen und tatsächlich jemandem erzählen, was man von den Missionaren aus dem Osten da gehört hat, von diesem Paulus, der eine sonderbare Botschaft war. Was hat er denn da gesagt? Ja, dies und das. Er selbst nimmt es nicht an, aber der andere, der das hört, der macht sich schon Gedanken. Und dann sagt er sich, aha, ja, den möchte ich mal auch hören. Seine Reaktion ist dann wieder eine andere. Er kommt vielleicht zum lebendigen Glauben. So geht dieses Wort über den Verlorenen weiter. Und es schlägt Wellen, überhaupt schlägt das Wort, dieses Werk Wellen, hat bis heute Wellen geschlagen. Wer weiß, wer alles zum Glauben gekommen ist in dieser Welt, weil Paulus einmal in der Stadt Philippi evangelisiert hat. Das geht weiter. Und was wir heute tun, schlägt Wellen über die Familien, die wachsen auf und so weiter, bis Jesus wiederkommt. Und dann ist das Ziel erreicht. Und dann wird offenbar vor aller Welt, welches Werk das Evangelium ausrichtete. Paulus ist überzeugt, wenn er verkündet, wirkt Gott. Wenn er betet, wirkt Gott. Und wenn er dankt, wird Gottes Wirken offenbar. Vor denen, die seinen Dank hören, vor denen, die das sehen. Ich bin überzeugt, dass der, der in euch begann, etwas zu tun, der wird es zum Ziel führen, bis zum Tag Jesu Christi. Aber meine Freunde, dann hört's auf. Und dann gehen wir ein in die große Ruhe. Wir werden dann noch wirken im tausendjährigen Reich und so weiter. Aber wir sind am Ziel. Keine Frage mehr. Und dann wird es zu spät sein für die, die es während ihres Lebens nicht annahmen. Zu spät. Während wir noch Atem haben, Leben in unserem Blut, wollen wir auf diese Botschaft achten, damit es nicht umsonst war für uns. Ich danke meinem Gott für euch alle. Ich flehe zu ihm. Ich bin überzeugt, dass der, der euch diese Gemeinschaft, dieses gute Werk begann, er wird es vollführen bis zum Tag Jesu Christi. Gott mache uns zu Flehern, zu Danksagenden und zu Hoffenden auf jenen Tag. Ich schlage ebenfalls vor heute Morgen, dass wir noch einmal ins Gebet gehen. Wollen wir beides miteinander vermengen? Bitte, Flehen, Dank, Lob, Preis. Wir stehen auf dazu.